Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Das ist die rechte Gesinnung für uns heute Abend. Schön, dass du heute Abend dabei bist, ob hier in unseren Räumlichkeiten oder zu Hause vor dem Fernsehgerät. Aber du bist dabei. Und wir wollen heute besonders auf Jesus hören, auf Jesus schauen. Auch wenn heute im Text nicht unbedingt in erster Linie um Jesus gehen wird. Es wird um einen Saulus gehen. Und trotzdem, Jesus ist der Handelnde. Bevor ich den Text lese, den wir heute miteinander betrachten wollen, möchte ich noch gerne beten. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit noch schenkst, dass wir unter dein Wort kommen dürfen, dass wir als deine Gemeinde zusammenkommen dürfen, dass wir voneinander lernen, dass wir aus deinem Wort lernen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute segnest durch dein Wort, dass du unsere Herzen frei machst, dass wir bereit sind, dein Wort aufzunehmen, auf dein Wort zu hören. Hilf uns bitte, dass wir unsere Sorgengedanken ablegen können, dass wir uns auf dein Wort einstellen. Rede du selber zu uns und schenk auch mir nötige Ruhe, nötige Weisheit, auch dein Wort weiterzugeben, so wie du das auch gemeint hast. Herr Jesus, segne du uns miteinander und sei du bei uns. Amen. Wir haben heute einen Text aus Apostelgeschichte 9, Verse 1 bis 19. Da das ein zusammenhängender Text ist oder eine zusammenhängende Geschichte, Jungs, können wir diesen Monitor für mich ausschalten? Ja, mich persönlich irritiert, wenn ich mich selber da sehe, reden. Deswegen. Danke. Da dieses ein zusammenhängender Text ist und eine Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte, möchte ich erstmal den ganzen Text lesen, 19 Verse. Lasst uns auf diesen Text hören und dann werden wir in drei Abschnitten diesen Text behandeln. Zuerst lese ich komplett den Text. Apostelgeschichte 9, Verse 1 bis 19. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seinen Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und erst er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die da die, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es vor seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Bei mir in der Lutherbibel steht über diesen Abschnitt eine Überschrift: Die Bekehrung des Saulus. Und mit Recht wird diese Geschichte genannt: Die Bekehrung des Saulus. Denn das war wirklich eine Bekehrung in dem Sinne, dass jemand komplett umgekehrt ist. Aus einem Verfolger der Gemeinde, aus einem, der mit aller Macht, mit aller Gewalt auch wirklich den neuen Weg, die Jünger Jesu vernichten wollte, wurde es ein großartiger Mitarbeiter der Gemeinde. Er wurde zum einem Apostel. Auf diesen Menschen, auf diesen Saulus, da gründen wir teilweise unsere Lehre. Der hat die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben. Das war eine echte Bekehrung. Der ist komplett umgekehrt und der ist anschließend komplett anderen Weg gelaufen, als er davor gelaufen ist. Lukas berichtet in Apostelgeschichte dreimal über dieses Ereignis, über die Bekehrung des Paulus. Das war anscheinend so wichtig, dass Lukas wirklich an drei verschiedenen Stellen über dieses berichtet. Zum einen in Kapitel 9, das, was wir vor uns haben, er erzählt selber dann, wie es passiert ist, wie Paulus dann zum Glauben kam oder Saulus. Und die anderen beiden Male, einmal in Kapitel 22, das ist, wo Paulus verhaftet wird. Und da bittet er noch um eine Möglichkeit zu dem jüdischen Volk. Das war schon in Jerusalem. Er bittet um Möglichkeit, zu dem jüdischen Volk zu reden. Und da erzählt er eigentlich von sich aus auch noch mal seine Bekehrung. Und in Kapitel 26, als er von dem König Agrippa steht und Festus, bevor sie ihn nach Rom schicken, weil er sich auf Kaiser berufen hat, da muss er Rede und Antwort stehen, damit sie einen Grund haben, warum sie ihn eigentlich vor Kaiser schicken. Und da erzählt Paulus ihnen wiederum seine Bekehrung. Diese drei Berichte, die unterscheiden sich ein wenig voneinander. Ich würde sagen, die ergänzen sich in den meisten Punkten. Nur ein Punkt gibt es da, wo sie anscheinend anders darstellen, was da geschehen ist. Aber darauf kommen wir später ein. Zuerst wollen wir den Abschnitt besprechen, die Begegnung Jesu mit Saulus. Das sind die ersten 9 Verse. Ich möchte die 9 Verse nochmal durchlesen. Verse 1 bis 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Er sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen, aß nicht und trank nicht. Wer war eigentlich dieser Saulus? Wir wollen heute Abend miteinander eine kleine Bibelarbeit machen. Ich habe hier für mich so ein paar Bibelstellen ausgesucht, die uns erzählen, wer eigentlich dieser Saulus war. Ich möchte einmal mit euch zusammen die ganzen Bibelstellen durchlesen und dann wollen wir zusammen auch herausfinden, wer dieser Saulus ist. Apostelgeschichte 8, Verse 1 und 3. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Und Vers 3, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging vom Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie in Gefängnis. Und Kapitel 7, Vers 58. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Wie wird uns Saulus in diesen 3 Versen geschildert oder beschrieben? Was ist euch aufgefallen? Wer war dieser Saulus? Ein Befürworter der Verfolgung. Der war ein Mörder. Der war sehr angesehen beim Volk. Geht das aus diesem Text heraus? Ja, wahrscheinlich, weil er vorne mit dabei war. Ein junger Mann. Ja. Und das gefiel ihm, dass sie den Stephanus getötet haben. Dann lesen wir nochmal Apostelgeschichte 18, Vers 3. Apostelgeschichte 18, Vers 3. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Wer war dieser Saulus? Ein was? Ein Gerber. Gibt es noch einen anderen Vorschlag? Aus dem Text heraus? Ein Zeltmacher. Also der hat schon einen Beruf gehabt, auch einen weltlichen Beruf. Der war nicht nur ein Geistlicher, was wir gleich auch sehen werden. 22, Vers 3. Ich bin ein jüdischer Mann. Das ist die Verteidigungsrede, wo er zum jüdischen Volk spricht nach seiner Verhaftung. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aufgewachsen, aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Da sind sehr viele Sachen, die uns über Saulus gesagt werden. Ja, ihr habt sogar den Text vor euch. Ich dachte, wir wollen zusammen Bibelarbeit machen, zumindest in dem einen Punkt. Wer war Saulus? Was spricht dieser Vers? Ein Jude, ein jüdischer Mann, oder? Ja. Das andere. Geboren in Tarsus. Weiß jemand, wo das ist? Sizilien. Das ist heute Zilizien, ja. Ich habe beim ersten Mal Sizilien gelesen, komme ich nicht mehr drüber weg. Zilizien, wo ist das eigentlich ungefähr? Südtürkei, ziemlich an der Küste, ne? Also nicht in Israel geboren. Weiter? Aufgewachsen in dieser Stadt, in Jerusalem. Genau. Weiter? Der hat einen Unterricht bekommen zu Füßen Gamaliels. Was hat er da unterrichtet bekommen? Ist ganz wichtig für Saulus. Steht alles im Vers. Väterlichen Gesetz, im Gesetz wurde er sorgfältig unterrichtet. Der war eifrig für Gott. Ne? So, Apostelgeschichte 22, 28. Da sagte der Oberst: Ich habe dies Bürgerrecht für viel Geld erworben. Paulus aber sprach: Ich aber bin schon als römischer Bürger geboren. Was war der Saulus für ein Bürger? Ja, der hat eine römische Bürgerschaft gehabt und das war gar nicht wenig wert zu damaligen Zeit. Und 26, Verse 4 und 5, da wiederholen sich einige Sachen in diesen zwei Versen, aber lesen wir die trotzdem. 26, Verse 4 und 5. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Wer war da noch? Ein bisschen lauter. Entweder bin ich schon älter oder ihr seid leiser. Ein Pharisäer. Ihr müsst auch bedenken, wenn ihr vom Platz was sagt, dass ihr so laut sprichst, dass die zu Hause auch durch Mikrofon euch hören. Aber ich versuche. Der war ein Pharisäer, der ist in Jerusalem aufgewachsen. Also der ist in Tarsus geboren und dann sind wahrscheinlich seine Eltern, wo er noch klein war, nach Jerusalem gezogen und dann hat er da seine Jugend verbracht. Und ich habe mir noch Philipper 3, Verse 4 und 6 aufgeschrieben. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte sich auf das Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Auch einige Stichpunkte. Wer war er? Er war beschnitten. Das war eindeutig ein Jude, ein Hebräer von Hebräern. Und er war noch ein von Stamm Benjamin. Also das war dieser Saulus. Wir kennen den als Paulus aus seinen Briefen. Wie kommt das mit dem Saulus und Paulus? Also das ist eigentlich ganz einfach. Saulus war sein hebräischer Name und Paulus war sein griechischer, weil er ein römischer Bürger war. Deswegen müssten sie als Römer wahrscheinlich etwas bessere Namen haben, etwas modernere Namen haben. Deswegen haben die meisten oder viele haben einfach Doppelnamen gehabt. Und uns ist er in Erinnerung geblieben als ein Paulus mit seinem griechischen Namen. Und dieser Saulus, der suchte mit aller Härte, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Wir lesen hier im Vers 1, dass er sogar, der schnaubte. Also schnaubte, das ist bei mir sofort ein Bild mit einem, ich glaube, im Spanischen gibt das so, wo die Bullen so reizen mit roten Tüchern. Und wenn der Bulle steht und scharrt im Sand und teilweise kommt sogar Dampf aus seiner Nase und so ähnliches Bild bei mir im Kopf, dass er schnaubte. Weil dieser Saulus, der war wirklich ein Eiferer für das Gesetz Gottes. Der war Eiferer für das jüdische Volk. Und hier auf einmal entsteht ein ganz neuer Weg, entsteht eine neue Bewegung, die eigentlich nicht ganz konform ist mit dem Gesetz, so wie er denn das Gesetz verstanden hat. Und deswegen schnaubt er mit Drohen und Morden. Also da war ihm kein Mittel zu schlecht, um diese neue Lehre oder diesen neuen Weg eigentlich zu vernichten. Da haben wir schon gelesen in Kapitel 8, dass er wirklich einer der Ersten war. Der war eigentlich ein junger, religiöser, aufstrebender Mann, der ja eine Karriere vor sich hatte. Er wollte hoch hinaus und deswegen war er mit Leib und Seele dabei, um den jüdischen Glauben, um das Volk Israel zu verteidigen. Und deswegen schnaubte er auch und versuchte mit aller Gewalt das zu verhindern. Und wir lesen auch in Kapitel 8, nachdem der Stephanus gesteinigt worden ist, dann entstand auch in Jerusalem eine große Verfolgung, Christenverfolgung. Und da liefen die Christen wirklich in alle Himmelsrichtungen von Jerusalem weg. Und so verbreitete sich auch das Wort Gottes. Auch deswegen ging er auch nach Damaskus, weil er wahrscheinlich in Jerusalem schon nichts mehr ausrichten konnte, oder zumindest hat er sich gedacht, dass er vielleicht die meisten schon hinter Gittern gebracht hat, und deswegen wollte er nach Damaskus. Und er ging zu Hohen Priester, und der Hohe Priester, das war derjenige, also die offizielle Person, die, wenn du die Briefe von ihm hast und du kommst in eine wildfremde Stadt, in eine Synagoge, und dann zeigst du dir diese Vollmacht oder den Leuten diese Vollmacht, die du von Hohepriester hast, und dann hast du genauso ein Ansehen, als wenn der Hohepriester persönlich da ist. Und deswegen ging er zum Hohepriester und bat ihm um Briefe, eigentlich ja, Vollmachten, damit er die Sache in Damaskus ausrichten kann. Und er hat um Briefe nach Damaskus an die Synagogen. Und wir sehen darin, dass der neue Weg, so wie das hier beschrieben wird, oder die Jünger Jesu, die waren hauptsächlich noch unter Juden. Und wir sehen auch, wenn wir Apostelgeschichte lesen, wie Paulus auf seine Missionsreise ging und auch die anderen Apostel, die gingen, wenn sie in einer Stadt kamen, da gingen sie zuerst in eine Synagoge. Da war meistens so am Anfang, da waren meistens gläubige Juden zusammen. Also unter Heiden war das Wort Gottes noch nicht so verbreitet. Wir haben zwar gelesen im Kapitel davor über diesen Kämmerer aus Äthiopien, aber im Großen und Ganzen war das noch auf das jüdische Volk begrenzt. Deswegen hat er auch die Briefe an die Synagogen, damit er da auch daraus operieren kann. Und dann ging er nach Damaskus. Damaskus war circa 240, 250 Kilometer nördlich von Jerusalem oder nordwestlich. Ich würde sagen östlich, Richtung China eher. Aber nördlicher, zumindest nördlicher. Und dann ist er mit seinen Männern, da hat er so einige Männer mitgehabt, und da war er nach da unterwegs, und kurz bevor er nach Damaskus kam, plötzlich umleuchtete ihn ein Licht. Und da erscheint ihm Jesus persönlich. Jesus begegnet ihm im Licht vom Himmel. Und wir sehen die Reaktion von Saulus und auch von seinen Männern, das wird hier in diesem Text nicht beschrieben, aber ich meine in Kapitel 26, da bezeugt Paulus da schon, er sagt, sie sind alle auf den Boden gefallen. Und das ist einfach eine ganz normale Reaktion auf die Gegenwart Gottes. Wenn wir uns erinnern an Offenbarung, wie Johannes, als Jesus ihm erschienen ist, da fiel er zu Boden und war wie tot. Obwohl er schon ein Christ war, obwohl er schon ganz, ganz eng mit Jesus gelebt hat. Aber trotzdem, wo Jesus ihm persönlich erschienen ist, fiel er zu Boden. Und das ging auch hier Saulus nicht anders. Und Jesus spricht ihn an. Er spricht seinen Namen sogar zweimal an und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus nennt ihn bei Namen, weil er ihn ausgewählt hat. Weil er ihn beim Namen nennt. Weil er ihn auch persönlich in seinen Dienst haben will. Und dieser Saulus, er will eigentlich wissen, vor wem steht er jetzt? Wer redet zu ihm? Der sagt, antwortet, Herr, wer bist du? In Vers 5. Es ist klar, plötzlich erscheint ein helles Licht und eine Stimme spricht mich an. Dann will ich doch wissen, wer mit mir redet. Er hat wahrscheinlich mitbekommen, dass das nicht irgendeiner seiner Männer war, sondern die Stimme war auch ganz anders, als er das die von seinen Männern kennt. Darum fragt er, Herr, wer bist du? Und Jesus stellt sich ihm vor, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wir sehen hier, es geht um den Namen Jesu. Das habe ich schon, ich glaube, in Kapitel 2 oder 5 haben wir miteinander eine Bibelstunde gehabt. Da habe ich schon gesagt, es geht immer um den Namen Jesu. Jesus steht im Vordergrund. Apostel Paulus oder dieser Saulus, der verfolgte die Gemeinde Gottes, der verfolgte eigentlich die Jünger Jesu. Er hat nicht im Sinn gehabt, dass er Jesus verfolgt, weil für ihn war Jesus tot. Und seine Jünger haben sie ihn geklaut, woanders beerdigt, das haben die Soldaten erzählt. Für ihn war Jesus tot und jetzt müssen nur noch seine Nachfolger beseitigt werden und dann ist mit dieser Lehre aus. Und plötzlich erhält er ein helles Licht und Jesus stellt sich ihm vor und sagt, ich bin Jesus, ich lebe. Auch wenn du das nicht wahrhaben willst, ich lebe. Und es geht um mich. Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wenn die Christen, wenn die Kinder Gottes verfolgt werden, dann wird Jesus verfolgt. Jesus macht sich eins mit seinen Nachfolgern. Und dann in Vers 6 sagt Jesus zu ihm direkt, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Ab hier, ich empfinde das so, dass in diesem Moment, an diesem Punkt geschieht die Kehrtwende. Ab jetzt diktiert Jesus das, was Saulus machen sollte. Bis jetzt hat er immer nach seinem Gutdünken gehandelt, nach seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Der war der Macher. Und ab jetzt zeigt ihm Jesus und sagt, ab jetzt machst du das, was ich von dir verlange. Ab jetzt machst du das, was ich dir sage. Ab jetzt bist du mein Diener. Und Jesus gibt ihm ganz klare Anweisungen. Er sagt, geh in die Stadt, geh nach Damaskus und da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und darin habe ich gesehen, dass Jesus eigentlich dem Saulus jetzt beibringt und sagt, du sollst dich ab jetzt nur auf mich verlassen. Ich werde dich Schritt für Schritt führen. Er hat ihm ja nicht gesagt, geh in die Stadt und da wirst du ein großer Prediger. Du wirst zu meinem Apostel. Du wirst predigen. Du wirst die Gemeinde ins Leben rufen. Nein, Jesus hat zu ihm gesagt, geh erstmal in die Stadt und da wird man dir sagen, was du tun sollst. Selbst als Ananias zu ihm kam, der hat ihm nur Hände aufgelegt, da wurde er sehend. Der hat ihm auch nichts weiter gesagt. Aber Jesus zeigte ihm ganz deutlich, ab jetzt verlässt du dich auf mich. Ja, du bist ein temperamentvoller Mann. Du hast Kraft, du hast Potenzial. Aber mit deinem Potenzial kannst du höchstens was zerstören. Aber wenn du dich auf mich verlässt, dann wirst du vieles vollbringen in meinem Reich. Und in Vers 7 wird beschrieben, wie die Männer eigentlich, die mit ihm waren, wie sie auf dieses reagiert haben. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Wenn wir die anderen Berichte lesen, dann widersprechen sie sich als ob ein bisschen. Lass uns mal die anderen Verse lesen. 22 Vers 9. Apostelgeschichte 22, Vers 9. Die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und 26, Verse 13 und 14. Sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchteten. Als wir alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu locken. Also dieser Nachsatz, es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu locken, der fehlt in der Lutherbibel, ich glaube in Elberfelder fehlt er auch in Apostelgeschichte 9. Aber ich meine die Schlachterbibel im Vers 5. Ich bin Jesus, den du verfolgst, und dann wird dieser Nachsatz gesprochen. Warum das in einer Bibel weg ist, in der anderen da ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe nur mehrere Übersetzungen verglichen. Selbst Luther 12er, da ist der Nachsatz drin, in Elberfelder nicht und hier auch nicht. Deswegen weiß ich nicht. Das ist nur so am Rande. Wir haben jetzt gelesen, diese drei Bibelstellen. In einer heißt das, die sahen zwar das Licht, aber die Stimme hörten sie nicht. Und Paulus erzählt wiederum, die hörten zwar die Stimme, aber die sahen niemanden. Und in Kapitel 26, das Licht umleuchtete uns alle, das heißt, müssen auch alle gesehen haben, und wir stürzten alle zu Boden, das heißt, da müssen alle irgendwas mitbekommen haben, dass da irgendwas Übernatürliches geschieht. Ich habe das für mich ganz einfach erklärt, so vorformuliert, das können wir gerne so stehen lassen, aber ich versuche immer für mich, wenn irgendwas nicht klar ist in der Bibel, für mich mit ganz einfacher Sprache zu formulieren, damit ich selber verstehe, solange ich nicht höhere Erkenntnis habe. Ich habe das so formuliert, sie hörten die Stimme, aber nicht die Sprache. Weil das heißt, einmal sie hörten, einmal sie hörten nicht. Die Sache ist, in Kapitel 9, da erklärt Lukas seine, so wie er nachgeforscht hat. Wir wissen ja, dass er selber nicht alles erlebt hat, sondern er hat nachgeforscht und viele Leute befragt. Und dann erzählt er so die Geschichte aus seiner Sicht. In anderen beiden Bibelstellen, da erzählt Paulus aus seiner Perspektive. Und zwar zweimal und ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, zu wem er spricht, was er zu sagen hat. Einmal spricht er zum jüdischen Volk und einmal spricht er zu Römern, zum König Agrippa. Und deswegen jeder nach seiner Art oder jeder erzählt die Geschichte so, wie er das ja, formulieren kann. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Lukas sagt hier, Sie hörten zwar die Stimme, das heißt, die haben irgendwas gehört. Vielleicht ein Donnern. Vielleicht haben Sie gehört, irgendwie sogar, dass jemand gesprochen hat, aber die haben nichts verstanden. Die haben keine Worte verstehen können. Und dann, sie sahen zwar das Licht, aber sie sahen niemanden, weil hier in Kapitel 9 steht, und sie sahen niemanden. Und in Kapitel 22 heißt, sie sahen zwar das Licht, und das widerspricht sich wiederum nicht. Deswegen habe ich das so formuliert, sie hörten die Stimme, aber die Sprache nicht, und sie sahen das Licht, aber die sahen gleichzeitig auch niemanden, und sie fielen alle zu Boden. Saulus, als er aufsteht, kann er nichts mehr sehen. Ich weiß nicht, ob das vom hellen Licht oder ich vermute eher, dass Jesus das absichtlich gemacht hat, weil wir lesen dann anschließend, dass er 3 Tage nicht sehen konnte und aß nicht und trank auch nicht. Und so muss er auch von seinen Männern dann an die Hand genommen werden und nach Damaskus geführt werden. In Damaskus, da lässt Jesus ihn 3 Tage in einem Fasten und Beten zu verbringen. In Kapitel 10, in Vers 11 heißt das, denn siehe, er betet. Und in Vers 9 heißt das, dass er nichts gegessen hat und nichts getrunken hat. Und hier heißt das, dass er betet. Das heißt, er hat, ich denke, der hat auch mit sich selbst gerungen. Wir müssen uns so vorstellen, der war sich so überzeugt, dass diese Lehre, diese neue Lehre eine Sekte ist. Dass das eine komplett falsche Richtung ist. Dass ihr Anführer schon lange tot ist. Und er war Eiferer für das Gesetz, er war Eiferer für Gott, er war Eiferer für das Volk Israel. Und auf einmal erscheint in dieser Jesus persönlich und sagt, du wirst jetzt machen das, was ich dir sage. Und ich glaube, der hat viele Sachen in sich gehabt, die er wieder neu sortieren muss. Der hat über vieles nachzudenken, er musste vieles überdenken. Und er geht ins Gebet. Und beten kann jeder. Auch Nicht-Christen können beten. Und er als Jude, als ein Pharisäer, der konnte garantiert beten. Und diesmal hat er wirklich aufrichtig zu Jesus gebetet. Er hat 3 Tage lang Zeit gehabt, in sich zu gehen, alles in sich sortieren, sich darauf vorbereiten, was kommt. Und dann sendet Gott Hananias zu ihm. Verse 10 bis 16. Ich lese die erstmal. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias, und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wiedersehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Über Hananias wird uns nicht allzu viel berichtet. Das heißt einfach hier, er war ein Jünger Jesu, und Apostel Paulus beschreibt ihn als einen frommen Juden in Apostelgeschichte 22, Vers 12. Und dieser Hananias, der erhält auch detaillierte Beschreibung, was er, oder detaillierte Anweisung, was er tun soll. Er soll auf eine bestimmte, in eine bestimmte Straße gehen, in einem bestimmten Haus auch nach einem bestimmten Mann fragen und dann soll er ihm die Hände auflegen, dass er ja, das tut, was der Herr von ihm will. Gleichzeitig aber Jesus bereitet auch Saulus auf diese Begegnung vor. Er sagt zu Hananias, dass der Saulus auch eine Erscheinung, in einer Erscheinung einen Mann gesehen hat mit seinem Namen, also ihn, Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehen werde. Also im Gebet hat Apostel Paulus oder Saulus, immer wieder Apostel Paulus, Saulus auch eine Erscheinung gehabt oder Jesus hat ihn auch dazu vorbereitet, dass er, ja, dass er weiß, was auf ihn zukommt. Und Hananias natürlich, wir können uns vorstellen, er wusste, was Paulus, was Saulus eigentlich in Damaskus will. Und er hat schon von vielen aus Jerusalem gehört, dass dieser Mann, der ist eigentlich ganz brutal. Und er hat nichts anderes im Sinn, als alle Jünger Jesu in das Gefängnis zu bringen. Und ja, die müssen auch um ihr Leben auch bangen, denn nicht wenige wurden auch umgebracht. Und das äußerte auch dem Herrn gegenüber. Und er sagt, Herr, ich habe so vieles von ihm gehört und das ist doch gefährlich. Dann habe ich für mich nachgedacht, ist das denn recht so? Machen wir oft auch nicht so, dass wir sagen, Herr, das geht nicht, das kann ich nicht machen, das ist viel zu gefährlich. Und dann fiel mir ein, ich habe auch mich selber geprüft, vielleicht beten wir so nicht, vielleicht kommen wir nicht so vor Jesus und sagen, Jesus, schick jemand anders und es geht nicht. Aber in unseren Gedanken, jedes Mal, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, ich meine jetzt eine Herausforderung im Reich Gottes, im Dienst, in der Verantwortung, dass wir vielleicht auch so eine Art, ja vielleicht einknicken. Das machen wir auch. Und da sollen wir viel mutiger werden. Denn der Herr Jesus sagt zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Geh nur hin, ich habe schon alles vorbereitet, ich habe ihn auserwählt. Du sollst nur das tun, was ich dir sage. Alles andere ist mein Problem. Alles andere ist meine Sorge. Ich werde die Sache tun. Ich habe schon längst alles vorbereitet. Und er sagt, dieser mein auserwähltes Werkzeug, der wird predigen. Er wird meinen Namen tragen vor Heiden, vor Könige und vor Volk Israel. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir einfach, dass wirklich der Apostel Paulus wirklich vor Heiden stand, vor Königen stand, viel unter Juden gepredigt hat, viele Gemeinden gegründet hat. Und er sagt auch, ich will ihm auch zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ich habe hier eine Stelle, um wie viel er leiden wird. 2. Korinther 11, Verse 23 bis 28. Das lesen Sie bitte, lest ihr bitte zu Hause. Die Zeit erlaubt uns nicht mehr, aber der Apostel Paulus, der erzählt den Korinther, wie viel er gelitten hat, während er gedient hat. Und das ist wirklich, ich habe mir den Text gelesen und ich habe gedacht, wenn ich nur einen Bruchteil davon erlebt hätte, hätte ich wahrscheinlich schon Glauben verleugnet. Aber dieser Mann, der hat, Allein die Tatsache, der war 3 Tage im offenen Meer verbracht. Und da hätte man sich gefragt, ich diene doch dir, dem allmächtigen Gott. Warum? Warum? Aber er sagt, ich habe so viel gelitten und ich freue mich, dass ich das für Jesus gemacht habe. Und da sagt ihm Jesus zu Hananias und sagt, ich will ihm zeigen. Er wird vieles um meines Namens erdulden, aber er wird durchhalten. Er wird viel Frucht tragen für mein Reich. Und Hananias kommt zu Saulus und öffnet ihm die Augen. Verse 17 bis 19. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Hananias war gehorsam. Er ging hin, weil der Herr zu ihm gesagt hat, gehe hin. Und Hananias tritt vor Saulus auf, nicht als ein Großer, als einer, der ihm Augen öffnen kann, als einer, der im Glauben schon reifer ist, als einer, der vielleicht schon länger Jesus nachfolgt, sondern er tritt im Namen Jesu auf. Und er sagt, der Herr hat mich gesandt. Ich komme nicht von alleine, ich will dich nicht mit einem Wunder beeindrucken, sondern ich komme im Auftrag des Herrn. Und dann sagt er ganz was Wichtiges, er nennt diesen Herrn. Und schon wieder geht es um Namen Jesu. Jesus, der dir auf dem Weg hier erschienen ist. Dann war auf einmal für Saulus alles schlüssig. Jesus, der hat sich mit diesem Namen vorgestellt. Jetzt kommt dieser Jünger und sagt, dieser Jesus hat mich gesandt, damit ich Hände auf dich lege. Und er nennt ihn auch Bruder. Bruder, ob als Juden, die nannten sich auch Bruder, oder deutet er schon an, du bist Bruder im Herrn, weiß ich nicht. Ich vermute eher, dass er ihm schon seine Nähe zeigen wollte oder ankündigen wollte, dass du Bruder im Herrn bist. Und er legte ihm Hände auf und er wurde sehend. Es fiel sogleich wie Schuppen von seinen Augen und er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ob das jetzt, dass der Heilige Geist in ihm hineingekommen ist, ich glaube eher weniger, sondern das heißt, mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest, dass er, der Heilige Geist, ihn in Anspruch genommen hat, um in dem Dienst des Herrn zu stehen. Er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und wir lesen auch, ich meine, in Apostelgeschichte, wo die ersten Apostel zusammen waren und dann heißt das, und die wurden von dem Heiligen Geist erfüllt und die zeugten, also die predigten dann. Und so ähnlich, denke ich mir, ist das hier zu verstehen, dass dieser Saulus wurde dann vom Heiligen Geist in Anspruch genommen und erfüllt, damit er ja den Dienst auch ausführen kann. Und er ließ sich taufen. Das war damals wie ganz selbstverständlich, wenn man zu dieser neuen Lehre, zu diesem neuen Weg sich bekennt, dann lässt man sich auch auf den Namen Jesu taufen. Ja, hier werde ich Schluss machen. Vielen Dank. Amen.